Das Thema der Bundeskonferenz, wo ich gerade von erzählt habe, war Johannes 3, Vers 16. Ich liebe diesen Vers. Könnt ihr ihn inzwischen auswendig, ja? Oh, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn dahin gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Eine bessere Botschaft, eine bessere Nachricht gibt es gar nicht. Und dementsprechend haben sich dann auch die ganzen Fachvorträge und so weiter auf der Bundeskonferenz dazu gestaltet, dass es zwar wichtig ist, was für eine Form wir haben, aber wir dürfen den Inhalt nicht aus den Augen verlieren. Sowohl den Inhalt der Botschaft, als auch, dass wir die Botschaft von unserer Kraft her nicht alleine weitergeben können, sondern wir brauchen den Heiligen Geist dafür, die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist, damit sich die Botschaft wirklich ausbreiten kann. Reinhold Ulonska hat die Eröffnungspredigt gehalten auf der Bundeskonferenz und ich fand das sehr beeindruckend, so seine Predigt, die er gehalten hat. Und unter anderem hat er diese Anekdote erzählt, diese Geschichte. Also er hat erzählt davon, dass er musste ja im vergangenen Jahr Abschied nehmen von seiner Frau. Er ist inzwischen über 80 Jahre alt, gehört zu den Gründungsvätern des BFP und konnte die letzten Jahre nicht dabei sein auf der Bundeskonferenz, weil er seine Frau gepflegt hat. Und inzwischen ist seine Frau verstorben und er hat gesagt, dass sie ihm schon sehr fehlt. Aber er hat dann auch gesagt, wisst ihr, meine Frau, die hat es viel besser jetzt, als sie es jemals bei mir in meiner Pflege hatte. Sie ist nämlich jetzt beim Herrn Jesus. Und aus seinen Augen hat eine Zuversicht gestrahlt. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Und er hat dann auch erzählt, ja, er musste ja dann anfangen, so in der Wohnung die Sachen auch von seiner Frau sortieren und ist dann durch die Schubladen durchgegangen und hat so eine Schublade aufgezogen und da war ein Kästchen drin. Ein wunderbares Schmuckkästchen. Und also so eine Schatulle. Und er hat dieses Kästchen erkannt, so mit Steinen besetzt und in Silber gehalten. Und er hat gesagt, dass dieses Kästchen, da war die Krone drin von seiner Frau zur silbernen Hochzeit. Und er hat dieses Kästchen in der Hand gehalten und er hat sich an diese silberne Hochzeit erinnert. Und dann hat er das Kästchen aufgemacht und das Kästchen war leer. Und dann hat er gesagt, das ist ihm in diesem Augenblick zu einem Bild geworden. Das ist ihm in diesem Augenblick zu dem Bild geworden. Es ist ein wunderschönes Kästchen, aber der Inhalt ist weg. Und er hat gesagt, lasst uns das nie aus den Augen verlieren, dass wir als Gemeinde auch immer wieder in der Gefahr stehen, den Inhalt zu verlieren. Der Inhalt der Gemeinde ist Jesus Christus, der auferstandene Herr selber. Und ohne ihn sind wir nichts anderes als jeder x-beliebige Verein. Aber mit ihm sind wir, um mal Bill Heibels zu zitieren, die Hoffnung der Welt, weil wir verkündigen können, Jesus ist auferstanden von den Toten und wir kennen ihn und wir laden euch ein, jeder, der Jesus noch nicht kennt, den laden wir ein und sagen, komm, versuch es mit Jesus, denn er ist das Leben. Das Schmuckkästchen soll gefüllt sein. Das ist auch die Predigt. Meine Predigt heute geht um Leidenschaft für Verlorene. Und wir stehen immer wieder in Gefahr, Kirche zu spielen. Kirche zu spielen. Wir können wunderbar in allen Gremien mit vertreten sein, wo man als kirchliche Organisation dabei ist. Wir können wunderbare Strukturen schaffen bei uns in der Gemeinde. Aber das ist nicht genug. Gott will Beziehung. Gott will Beziehung zu uns, zu jedem Einzelnen von uns als Glaubenden. Da reicht kein für wahr halten. Du kannst noch so viele Aussagen der Bibel für wahr halten. Du kannst sogar für wahr halten, dass Jesus auferstanden ist. Jesus möchte eine Beziehung zu dir haben. Jesus möchte dir begegnen. Und wenn er dir heute noch nicht begegnet ist, dann lass diesen Tag nicht verstreichen. Wenn wir später nochmal Lieder singen, wenn wir such Jesus, sag Jesus, ich bin da und ich möchte dir begegnen. Und Jesus wartet nur auf diese Einladungen. Und Jesus möchte Beziehung zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Ich habe mal so eine Karikatur gesehen, leider habe ich sie nicht wiedergefunden, sonst hätte ich sie euch gezeigt. Ich habe mal so eine Karikatur gesehen, wo es um Gemeindeaufbau ging und wo jemand, so ein Diskussionsgremium, so ein Leiterschaftsgremium, die darüber diskutiert haben, ja, um wen sollten wir uns so in nächster Zeit kümmern? Und da hat jemand seine Hand gehoben und gesagt, wir sollten uns um die kümmern, die nicht zu uns kommen. Worauf jemand anders einen logischen Einwand gebracht hat, wieso, die kommen doch nicht zu uns. Wir sollten uns um die kümmern, die nicht zu uns kommen. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gottes Herz brennt für Verlorene. Gottes Leidenschaft ist dafür da, das zu suchen, was verloren ist. Ihr kennt diese Beispiele vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen. Gottes Leidenschaft brennt dafür. Daher kommen auch solche Dinge wie der Missionsbefehl. Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, verkündigt die frohe Botschaft. Jesus lebt, man kann eine Beziehung mit ihm haben. Daher kommt Lukas Evangelium Kapitel 5. Der Vers 31, wo Jesus sagt, Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wo Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, für die Menschen, die sich nicht dafür so perfekt halten, sondern die wissen, sie brauchen den Arzt, sie brauchen Heilung. Leute, wir sind alle auf dem Weg Richtung Ewigkeit. Aber vor der Ewigkeit steht eine Schallmauer und die heißt Tod. Und ohne Jesus, den Arzt, werden wir an dieser Schallmauer zersprengen. Und es gibt keine Hoffnung, keine Perspektive für die Ewigkeit, für ein Leben in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, es gibt einen Tod in der Ewigkeit. Aber für ein Leben in der Ewigkeit gibt es nur eine Perspektive mit Jesus Christus. Und da ist Jesus gekommen, damit niemand verloren geht. Alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und im Hohenlied, ich empfehle euch mal, das, bei mir klingt immer noch das Hohelied-Seminar nach, das war so reichhaltig. Und im Hohenlied wird deutlich, beschäftigt euch mal damit, wie die Sehnsucht des Bräutigams mit der Zeit übergeht und für die Braut wird diese Sehnsucht wichtig, was für den Bräutigam wichtig ist. Und unser Bräutigam heißt Jesus. Die Gemeinde ist die Braut. Wie Jesus das wichtig ist, was für ein Herz er hat. Das möchte ich euch heute zeigen an Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Ich lese es mal. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain. Weiter begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dann dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seine Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sein Volk angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. So ein Ereignis. In allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Es verbreitete sich ins jüdische Land, Judäa, bis runter nach Judäa. Ich habe das mal auf der Karte geguckt. Die Botschaft von diesem Ereignis, was da passiert ist, hat sich über 100 Kilometer von Mund zu Mund ausgebreitet. Im Radius. Über 100 Kilometer. Und das umliegende Land, das ist noch weiter. Das geht aus Israel, aus den damaligen Grenzen raus, in die Nachbarregionen, Syrien und wer weiß wohin. Das war nichts Alltägliches, was da passiert ist. Diese Nachricht von dieser Totenauferweckung, von diesem jungen Mann in Nain, die hat sich rumgesprochen. Es war ein phänomenales Ereignis. Wenn man sich anschaut, Nain ist ein Ort, der heißt das Liebliche oder die Liebliche. Und Nain liegt wirklich in einer lieblichen Gegend. Heutzutage ist der Ort mit E geschrieben, Nain. Und aus diesem Ort, der war damals von der Stadtmauer umgeben, und aus diesem Stadttor heraus kam ein Todeszug. Ein Zug, damals war er normalerweise so aufgestellt, die Mutter ging als Trauernde vorweg. Sie kommt so aus dem Stadttor raus. Und hinter ihr kommen Träger, die eine Bahre tragen, keinen geschlossenen Sarg, sondern eine offene Bahre, eine Bahre tragen, die zum Grab hingebracht wird. Und darauf liegt der tote junge Mann. Und erst da dahinter kamen dann die ganzen Trauergäste. Und so kommt dieser Zug heraus. Von übers Land her kommt ein anderer Zug diesem Todeszug entgegen. Und zwar ein Zug von Menschen, die Jesus nachfolgen. Jesus kam gerade aus Kapernaum und hatte mit einem Hauptmann gesprochen, der gesagt hat, mein Knecht ist krank, wenn du ihn heilen kannst, dann sprich ein Wort, du musst gar nicht hingehen. Ich weiß, du kannst das. Und diese Heilung war passiert. Und so, Jesus ist durch die Gegend gezogen und ist eben jetzt auch nach Nain gekommen. Wenn man sich religionsgeschichtlich ein bisschen auskennt, dann springt einem der Kontrast in dem Fall jetzt zwischen dem Buddhismus und dem Christentum entgegen. Der junge Buddha ist als junger Prinz auch mal so einem Todeszug begegnet. Und als so ein Todeszug diesem jungen Buddha entgegenkam, war er tief erschüttert von dem Leid und von der Realität des Todes. Und er trat zur Seite und ließ diesen Zug vorbeiziehen. Wie anders diese Geschichte hier, die wir in der Bibel haben. Da muss nicht Jesus beiseite treten und dem Todeszug den Platz räumen. Jesus tritt diesem Todeszug entgegen und er hat Mitleid mit dieser Mutter, mit dieser Frau, mit dieser Witwe. Und er tritt an die Bahre, an den Tod heran. Und der Tod muss sich der Realität Jesu beugen. Und das ist eine ganz, ganz faszinierende Sache. Das ist nichts Alltägliches. Wir haben das vielleicht in unseren christlichen Kreisen so oft gehört, ja, Jesus besiegt den Tod, wir singen das auch so oft. Aber wenn man sich das vorstellt, der junge Buddha, dieser Prinz, muss beiseite treten und den Todeszug durchlassen. Und wie anders bei Jesus, der sich hinstellt und der Tod muss der Realität Jesu den Raum geben. Jesus besiegt den Tod. Ganz nebenbei, dieses Ereignis hat 5 Kilometer von dem Ort entfernt stattgefunden, wo Elisa, im zweiten Buch Könige, Kapitel 4, 18, die fortfolgende, schon mal eine Totenauferweckung getan hat. Damals war das eine Frau, eine Schunemiterin, deren Sohn gestorben war. Und der Elisa, der hat sich mit dem Kind eingeschlossen, hat für das Kind gebetet, hat sich auf dieses Kind draufgelegt und dieses Kind ist von den Toten auferstanden. Auch da ein interessanter Unterschied. Während Elisa Fürbitte getan hat und zu Gott gekommen ist und gebetet hat, Gott, lass diesen Tod weichen und lass dieses Kind auferstehen. Jesus hat in dem Fall keine Fürbitte beinahe getan. Er ist an den Sarg hingetreten und hat gesagt, steh auf, ein Machtwort gesprochen. Und der Tod konnte diesem Machtwort nichts entgegenhalten. Ich will mit euch nochmal die Geschichte im Einzelnen ein bisschen anschauen. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Das hatte ich schon geschildert. Der Tod war der einzige Sohn seiner Witwe gewesen. Der Tote war der einzige Sohn der Witwe gewesen. Zum einen der einzige. Es gab keine anderen Geschwister. Und die Frau war Witwe. Das heißt, der Ehemann war auch schon verstorben. Da hing wesentlich mehr dran. Es ist schon schlimm genug, wenn Eltern ihr Kind zu Grabe tragen müssen. Aber da hing wesentlich mehr dran noch. Für die Mutter war das eine soziale Katastrophe, was da auf ihr zukam. In der damaligen Welt war eine Witwe ohne Kindern dem Spielball der Gesellschaft preisgegeben. Sie hatte kein Recht, keine Chance. Also da war nicht nur die Katastrophe, dass der Sohn verstorben war, sondern auch die Katastrophe, dass die Witwe vor dem Sozialen ausstand. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Im Talmud wird das als fromme Pflicht angesehen. Es ist wichtig, den Todeszug zu begleiten. Es ist so wichtig, dass jemand, der über die Schrift gebeugt ist und die Bibel liest und darin studiert, im Talmud als gläubiger Jude sein Schriftstudium unterbrochen hat und gesagt hat, es ist so wichtig, dieser Frau beizustehen und mit ihr diesen Todeszug zu gehen. Und so haben auch die Leute in Nain, war das ein großer Zug von Menschen, die haben die Bibel zur Seite gelegt und haben gesagt, es ist wichtig, dieser Frau beizustehen. Aber den Tod konnten sie letztendlich nicht rückgängig machen. Ich weiß nicht, ob sie sich Gedanken gemacht haben, wie sie vielleicht den sozialen Not der Frau begegnen können. Das weiß ich nicht. Als der Herr die Frau sah. Es ist interessant, wie Lukas diese neue Begegnung jetzt einleitet. Als der Herr die Frau sah. Lukas ist der Evangelist, der von den vier Evangelien, der Schreiber, der am meisten und am liebsten Herr verwendet. Es ist der Herr, der auferstanden ist. Er regiert. Es ist der Herr. Und hier heißt, als der Herr die Frau sah. Und wenn Gott schaut, wenn Gott sieht, dann sieht er tiefer. Er sieht jeden Einzelnen von uns und er weiß, wo die Not ist. Er weiß, wo deine Not ist. Er weiß, wo du stehst. Egal, ob als Gläubiger oder als jemand, der noch nie einen Schritt mit ihm gegangen ist. Gott weiß sehr genau, wo deine Not ist. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Diese Übersetzung versucht hier, die NGÜ versucht hier etwas darzustellen, wo im Griechischen ein Begriff steht, was so viel heißt wie, als Jesus diese Frau sah, als der Herr diese Frau sah, da drehte es ihn seine inneren Eingeweiden rum. Also da ist alles innen drin durcheinander geraten. Das hat ihm den Magen rumgedreht, das hat ihm das Herz gedrückt, seine ganzen Eingeweide sind durcheinander geraten. So tief war sein Mitgefühl mit dieser Frau. Wie tief ist unser Mitgefühl, wenn wir Leid in dieser Welt sehen? Wir haben uns an so viel gewöhnt, egal ob jetzt innerhalb unserer Gemeinde oder außerhalb. Wie tief ist dein Mitgefühl, wenn du jemanden am Straßenrand siehst und um Geld bittet? Gut, da gibt es dieses schöne Argument, ja, ich weiß ja nicht, was der mit meinem Geld macht, vielleicht versäuft das als nächstes. Aber bist du schon mal auf die Idee gekommen, ihm vielleicht ein Brötchen zu kaufen, belegtes? Und dann zurück zu ihm zu gehen und ihm das zu geben? Zum Beispiel. Wo ist unser Mitgefühl? Jesus dreht es die Eingeweide rum. Kennst du überhaupt das Not, das um dich herum ist? Siehst du das? Die Braut im Hohenlied wird das wichtig, was ihrem Bräutigam wichtig ist. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Das ist das Kennzeichen Gottes. Er kommt mit Trost. Weine nicht. Er tröstet diese Frau. Weine nicht. Das ist ja dieses Kennzeichen, was wir in der Offenbarung wiederfinden, wenn Gott die neue Welt erschafft, wenn Gott sich hinstellt, die alte Welt vergeht und eine neue Welt schafft, ein Ort ohne Leid. Und er wird abwischen alle Tränen. Gott kommt mit Trost. Und so auch hier Jesus. Weine nicht, sagte er zu ihr. Und er trat näher und berührte die Bahre. Ich kann mir vorstellen, wie in diesem Augenblick allen frommen Menschen damals der Atem gestockt ist. Wir müssen dazu wissen, wenn nämlich jemand eine Bahre, einen Sarg berührte, dann wurde davon ausgegangen, derjenige macht sich kultisch, macht sich religiös unrein. Er ist nicht mehr tauglich zur Begegnung mit Gott. Deswegen waren es ja so viele Reinigungsvorschriften und Riten, wenn jemand versehentlich über ein verschüttetes Grab mal drüber gelaufen ist oder sonst was. Und da war eine Bahre und Jesus tritt heran. Der Leichenzug ist noch in Bewegung Richtung Grab. Und Jesus hat zwar gesagt, weine nicht, aber sie war noch in Bewegung. Und Jesus tritt an die Bahre heran und berührt diese Bahre. Und hier macht sich schon das sichtbar, dass Jesus als der Lebendige kommt, als der Ort des Lebens. Und der Tod weicht, die Träger bleiben stehen. Da hier passiert was Unfassbares. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen, berichtet Lukas ganz extra. Und als die Träger stehen bleiben, als ein tiefes Atemholen da ist, vor Erstaunen, vor Entsetzen vielleicht, vor was kommt jetzt? Da sagt Jesus zu dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Und das Faszinierende, das Spektakuläre passiert. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Das Unfassbare passiert. Ich habe euch vorhin erzählt von der Predigt von Reinhold Olonska mit dieser schönen Schachtel, wo innen drin die Krone gefehlt hat. Wie viel Kraft Gottes ist in deinem Leben? Wie viel Kraft Gottes ist hier in unserer Gemeinde? Wo sind wir nur noch schöne Schachtel? Wir haben einen Gott, der den Tod besiegt hat, der den Tod überwunden hat. Einen Gott, der wiederkommt. Einen Gott, der Sünden vergibt, weil er am Kreuz gestorben ist für uns. Und wir haben einen so mächtigen Gott. Und jetzt, versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, um irgendein Ritual, dass wir auf die und die Art und Weise nur richtig glauben müssen. Sondern mir geht es darum, lasst uns ganz neu Jesus einladen und sagen, Jesus, komm, Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft. Komm, Heiliger Geist, ich möchte dich wieder jeden Tag in meinem Leben erleben. Wenn ich auf meine Arbeit gehe, möchte ich mit erhobenem Haupt auf meine Arbeit gehen und sagen, ich komme als Mann Gottes auf meine Arbeit. Ich komme als Botschafter an Christi Stadt auf meine Arbeit. Hey, lieber Kollege, ich bin erfüllt mit der Kraft Gottes und Gott liebt dich. Wenn du Mut hast und der Gott dir die Möglichkeit schenkt, sag das ruhig mal. Aber ansonsten bete zu Gott, der ja mit dir ist. Wie kannst du Zeuge sein? Wie kannst du Botschafter sein für ihn? Aber das Ganze geht nur, wenn du in seiner Nähe, in einer Beziehung zu ihm lebst. Und dann wirst du das Not und den Leid in deinem Umfeld sehen, auf deinem Arbeitsplatz, bei deinem Nachbarn, bei deinen Verwandten. Und dir wird es auch den Magen rumdrehen. Dir wird das nicht mehr egal sein, wie es den Menschen geht. Und dann berühre die Bahre. Pack an. Und Jesus tut das Übernatürliche hinzu. Diese übernatürliche Qualität kann nur von ihm kommen. Aber er tut's, er hat's versprochen. Und Menschen, die Jesus bisher nicht kannten, die werden ins Erstaunen geraten, es wird sich rumsprechen und Menschen werden zum Glauben finden. Menschen werden gerettet werden für die Ewigkeit. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott. Oh, sie machten Lobpreis zusammen. Wir haben ja jetzt schon hier ganz, ganz tollen Lobpreis. Unsere Gemeinde ist bekannt dafür und auch ich genieße diesen Lobpreis hier. Egal, wie das Team sich hier zusammensetzt, es ist eine Pracht, was für einen Segen Gott hier in unsere Gemeinde gestellt hat. Aber jetzt stell dir vor, es passieren noch weitere übernatürliche Dinge. Leute kommen zum Glauben, nicht nur ein oder zwei Leute, sondern 20, 30, 40, 100 Leute. Was, wenn wir wissen, neben dir steht dein Freund, für den du so lange gebetet hast und er ist zum Glauben gekommen, dir stehen Tränen in den Augen und ihr hebt beide eure Hände zur Anbetung Gottes, weil er jetzt an Jesus glaubt. Oh, was für eine neue Dimension erreicht der Lobpreis. Alle waren voller Ehrfurcht und sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch, aber wenn dich diese Botschaft heute angesprochen hast und du bisher Jesus nicht kennst als persönlichen Heiland, als Retter, als jemand, der dein Leben erneuern kann, du sagst, ich kenne diesen Jesus bisher noch nicht. Ich habe vielleicht einiges gehört, bin christlich sozialisiert, aber ich kenne diesen Jesus noch nicht. Dann lass diesen Tag heute nicht verstreichen. Komm während der Lobpreiszeit hier nach vorne. Komm zu mir hierher und wir beten zusammen. Und du kannst dein Leben Jesus geben. Und du kannst sagen, Jesus sei der Herr meines Lebens. All meine Sünden, all meine Fehler lege ich dir hin. Rette mich. Und Jesus wird dir einen neuen Geist und ein neues Herz geben und er wird dich retten. Wenn dich heute in der Predigt aber auch was anderes angesprochen hat, dass du vielleicht sagst, ich bin lau geworden, ich habe nicht mehr dieses Verlangen danach, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Mir ist das auch das soziale Not, die soziale Not in meinem Umfeld egal geworden. Dann schrei neu zu Gott. Du musst diese Sehnsucht, Menschen helfen zu können, nicht produzieren, nicht irgendwie fromm herstellen. das wäre fromm gemacht, das hält 2 Wochen und danach ist wieder weg. Sondern komm zu deinem Gott. Du kennst ihn. Er liebt dich. Und er möchte, dass sein Herz im Gleichklang schlägt mit deinem Herzen. Gott hat eine Leidenschaft für Verlorene. Wenn dich das bewegt, dann komm auch nach vorne. Wir können dafür beten. Und ich bitte jetzt das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen, dass er uns mit hineinnimmt, Gott die Ehre zu geben. Das Ergebnis dieses Aufeinandertreffens von dem Totenzug mit dem Aufeinandertreffen mit Jesus war, dass dieser junge Mann von den Toten auferstanden ist. Keiner von uns säße heute Morgen hier, würde es diesen lebendigen Jesus nicht geben. Ich weiß nicht, wo du wärst, wenn es Jesus nicht geben würde. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die mir gesagt hat, wenn es Jesus in meinem Leben nicht gegeben wäre, wäre ich nicht in der Gemeinde, im Gottesdienst, sondern wäre im Bordell irgendwo und würde meinen Körper Männern hingeben. Aber jetzt bin ich hier in der Gemeinde und ich gebe Gott die Ehre dafür. Er hat mein Leben verändert. Er hat mich gerettet. Und ich weiß, ich werde leben in alle Ewigkeit. Lasst uns ihm dafür die Ehre geben. Lasst uns ihn preisen. Amen.